Wir haben jetzt in der zweiten Stunde hier wieder Gäste vom Generate Festival hier in Tübingen. Ein Festival für elektronische Künste, das jetzt schon seit dem 20. Oktober läuft und noch bis zum 11. November ja, am Start ist. Und hier im Studio bei uns sind jetzt André und Vanessa.
Hallo zusammen.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Gerne.
Ja, das Festival läuft ja schon eine ganze Weile. Wie läuft es bisher?
Also ein Vereinsmitglied, also aus dem Schitthallenverein, hat mal gemeint, dass wenn es Generate Festival sei, sei ein bisschen so, wenn ein UFO in Tübingen landen würde. Also vor allem halt auch für die Besucher, fürs Tübinger Publikum, die dann schon sehr ungewohnte Sachen zu sehen und zu hören bekommen. Insgesamt, also das trifft es ganz gut, finde ich. Und insgesamt kann man sagen, seit dem Eröffnungswochenende gibt es... das sehr gut lief eigentlich, muss man sagen, im Ergebnis gibt es einfach so Höhen und Tiefen. Also die Veranstaltungen sind unterschiedlich gut besucht. Es ist einfach ein relativ umfangreiches Programm, wo man auch letztendlich nicht erwarten kann, dass zu jeder Veranstaltung dann viel los ist. Aber um es jetzt mal nacheinander aufzudröseln, also am Eröffnungswochenende war eben im Schlachthausclub bei den Performances, das war eigentlich relativ gut besucht. Am Samstag war zum Beispiel auch Einlassstopp im Schlachthausclub, also insofern kann man sich da glaube ich nicht beschweren. Und in der Schädhalle parallel dazu war relativ guter Durchgangsverkehr, also war es ein erfolgreicher Start, würde ich sagen.
Ihr habt 5 Locations, an denen das Festival quasi ja, stattfindet. Was läuft da jeweils so oder was lief?
Also wie gesagt, Performance-Programm am Eröffnungswochenende war eben im Schlachthausclub und in der Schädhalle sind jetzt eben die Performances, die eben danach noch alle stattfinden oder stattgefunden haben. Aber in der Schädhalle ist eben auch der Ausstellungsteil oder einer der Ausstellungsteile, wo es eben feste Objekte zu sehen gibt, die jetzt während des ganzen Festivalzeitraums auch da sind.
Genau. Kannst du da mal vielleicht ein Beispiel nennen für solche festen Objekte, die man da so sehen kann oder vielleicht irgendwas, was dich am meisten noch...
Also in der Schädhalle ist jetzt beispielsweise... das Institut Avarit zu sehen, beziehungsweise ihr Ausstellungsteil. Und das Institut Avareut, verzeihung, habe ich mich versprochen, das Institut Avareut. Und die haben eben im Prinzip so einen relativ klassischen Ausstellungsteil aus Objekten. Das sind eben im Regal so Blöcke, sind aus wie Kristalle. Und in die sind eben so quasi Formen verewigt oder eingelassen, werden so von unten beleuchtet. Das sieht optisch recht interessant aus und haben dann eben aber dementsprechend noch so Mützen, die sie in ihrer Forschungsarbeit eben benutzen, auch ausgestellt. Und es gibt einen Druck und ein Video dazu, also multimedial sozusagen. Ich habe mich auch mit dem Thomas vom Institut Avareut unterhalten. Es geht um eine relativ spezielle Geschichte, können wir vielleicht auch mal reinhören und danach kann ich noch was dazu sagen.
Gut, dann machen wir das mal.
Wir haben eben irgendwann angefangen, die Ergebnisse unserer Forschung in einer Sammlung zu organisieren, die wir eben innerhalb des Kunstkontextes ausstellen können. Und so ist überhaupt diese Sammlung von Institut Avareut entstanden. Und in dieser Sammlung kann sich eben der Betrachter schlau machen über eine sehr besondere Lebensform, die wir im Institut erforschen. Das sind Avariten, wir nennen die so. Das sind transdimensionale Parasiten, die den Menschen im Prinzip als Nahrungsquelle nutzen. Und ja, von was ernähren die sich? Das ist immer so irgendwie der spannende Punkt, weil darum geht es auch bei uns in der Forschung. Avariten ernähren sich von kognitiven Dissonanzen. Das ist, kann man sich so vorstellen wie das Ladungsgefälle in der Batterie. Also Batterien besitzen Überschuss an Elektronen und Menschen können, wenn sie kognitiv geladen sind, kognitiv dissonant geladen sind, eben einen Überschuss an negativer Energie und davon ernähren sich diese Parasiten, die aufgrund ihrer Beschaffenheit eben überhaupt dazu in der Lage sind, diese negativen Schwingungen, die Menschen aussenden, zu nutzen. Also diese Avariten, das sind definitiv Parasiten, denn sie wollen eben vom Menschen diese Energie abziehen und sorgen dafür, dass der Mensch irgendwie in Situationen kommt, in denen er kognitiv dissonant ist, also im Prinzip, in denen er irgendwie eine schlechte Stimmung entwickelt. Das ist eben das Ding, warum wir auch die Ausstellung machen. Also wir wollen eben ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es diesen Parasiten gibt und auch darauf aufmerksam machen, so Achtung, das Verhalten des Menschen ist zum Teil fremdgesteuert durch Parasiten, durch transdimensionale Quantenparasiten. Und ja, dieses Format von Ausstellungen gibt uns eben irgendwie eine tolle Möglichkeit, überhaupt so einen Erstkontakt zu ermöglichen, weil viele Menschen sind einfach, wenn sie das innerhalb von populärwissenschaftlichen Magazinen lesen würden, die wären total geschockt und würden sich denken, was? Menschen, Krone der Schöpfung und so. Ich bin doch Herr in meinem Kopf. Und ich glaube, wir sind da in der Forschung erst ganz, ganz am Anfang und wir sind auch davon überzeugt, dass es die erste Quantenlebensform ist, die der Mensch kennt, und dass das natürlich auch unser Selbstbild irgendwie in Frage stellt und wir uns fragen müssen, okay, wie viel von unserem Verhalten ist denn tatsächlich irgendwie aus meinem eigenen Willen heraus geboren und wie viel eigentlich nicht? Und das Verhalten, das wir jetzt auch in den Fokus nehmen, weil wir denken, dass das so der absolute Kernpunkt der avaritischen Nahrung ist, ist die menschliche Gier. So, also da, wo man sagt, da hat jetzt aber jemand irgendwie vielleicht das Maß nicht voll bekommen, da fangen wir an zu forschen und gucken eben drauf, oh, könnte da ein Avarit mit im Spiel gewesen sein. So, das muss nicht jeder Fall von Gier, Habgier sein. Auch im Wort Neugier steckt das ja drin. Das ist auch Teil unserer Forschung. Da sind wir aber noch absolut unsicher, ob Avariten auch was mit Neugier zu tun haben.
Ich bin etwas baff. Was war das denn gerade? Das war jetzt von dem Institut Android jemand, oder was? Avaroid, Entschuldigung.
Institut Avaroid, genau. Also mal vielleicht aufzulösen, es ist praktisch, oder es handelt sich um so eine Art Science-Art-Fairy-Tale. Also das Institut Avaroid oder die zwei Künstler, die das Institut Avaroid betreiben, haben quasi dieses Universum der Avariten und diese ganze Geschichte darum sozusagen erschaffen und bauen sich da sozusagen aus erfundenen und realen Dingen oder realen Bestandteilen der Geschichte einfach so eine Geschichte, so ein Universum, so ein Kosmos zusammen. Und sie performen das auch normalerweise während ihren Ausstellungen oder bei Veranstaltungen. Ja.
Aber Ihnen ist klar, dass das erfunden ist?
Ja, natürlich. Institut. Ihnen ist klar, dass das erfunden ist. Aber
okay, weil das gerade in dem Beitrag so klang, als ob das sozusagen eine Theorie wäre oder eben als ob Sie das selber glauben würden. Deswegen war ich kurz entsetzt, weil ich dachte, was senden wir eigentlich?
Genau darum geht's, oder das ist ein fester Bestandteil, dass sie das sozusagen eben, wie gesagt, auch performen dann. Also sie sind dann auch anwesend oft bei Ausstellungen oder Kongressen, wo sie sind, und erzählen dann diese Geschichte. Also was Thomas jetzt eben gerade wiedergegeben hat, sie erzählen diese Geschichte dann auch interessierten Besuchern. Es war im Übrigen so, dass jetzt die Besucher, die in der Schädhalle waren, auch da großen Erklärungsbedarf hatten. Also viele waren sehr fasziniert von diesen Objekten, die ausgestellt und gezeigt werden, aber halt diesen Ansatz natürlich nicht verstehen oder genauso wie du jetzt reagiert hast, dass so irgendwie so denkst, so was, transdimensionale Wesen, kognitive Dissonanzen und so weiter, dass natürlich irgendwie da Erklärungsbedarf besteht und so ein Universum sich dann öffnet.
Aber ist das spielerisch gemeint oder wie soll ich sagen, glauben die das? Also ist es eine Schizophrenie oder ist es Kunst?
Nein, also die sie glauben das nicht in dem Sinn, aber diese Schwelle von Realem und Erfundenem spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es spielt sicher auch, also wenn man jetzt vielleicht mal einen Kunstaspekt oder einen Aspekt der Kunst dazu bringt, so eine Reflexion eine Rolle einfach. Also was er jetzt ja auch gerade am Schluss erklärt hat, es geht um Habgier und Neugier, beziehungsweise die Frage dann auch, also diese Forschungsfrage in Anführungszeichen, ob diese Avariten sich auch von Neugier ernähren. Und jeder, der natürlich aber eine Ausstellung in eine Ausstellung geht oder sich Kunst betrachtet, legt ja auch eine gewisse Neugier an Tag. Also in dem Fall wird da schon auch ein bisschen die Situation des Betrachters irgendwie gespiegelt. Und bei Habgier kann man natürlich, also abgesehen mal davon, sicher ein Dauerthema immer, aber es geht natürlich auch so zum Beispiel in Richtung Kunstmarkt, weil dort natürlich auch durch die enormen Preissteigerungen einfach ja irgendwie die Habgier offensichtlich auch eine Rolle spielt, wo Leute eben Kunst als Wertobjekte sich eben kaufen und aneignen. Durch diesen Ansatz wird schon auch irgendwo die Rolle des Betrachters gespiegelt nochmal.
Mhm. Mhm. Wir haben jetzt sehr viel oder wir haben jetzt schon ein bisschen was erfahren über das Institut Abareuth, heißt das.
Korrekt, ja. Genau.
Was mich noch interessiert, wie haben die Leute da reagiert? Also auch so entsetzt wie ich gerade, dass man denkt, was bekommt man hier erzählt? Also dass man das erstmal, diese Situation nicht als Spiel begreift, sondern oder als Kunst begreift, sondern ernst nimmt wie haben die Leute da reagiert?
Ganz unterschiedlich, also viele oder ein Teil vermutet eben schon, dass es sozusagen, was heißt Quatsch, aber eben eine Geschichte ist, also dass glauben jetzt einfach nicht, dass es transdimensionale Wesen gibt, wobei natürlich der Gegenbeweis auch nicht erbracht ist, aber viele auch einfach nur interessiert und fasziniert sind von diesem Universum, das sich da eröffnet. Vor allem, weil es eben verknüpft ist mit diesen Werken oder den Ausstellungsstücken, die jetzt eben gezeigt werden in der Schädhalle und da auch irgendwo so diese Grenze sich verwischt irgendwann, ja, zwischen Ausstellung, Kunst, was ist Kunst überhaupt, nur weil das in der Ausstellung steht, ist es jetzt Kunst und diesem Wissenschaftsaspekt oder meinetwegen Pseudowissenschaftsaspekt auch diese Selbsthinterfragung irgendwie des Betrachters einfach.
Und welche Objekte oder Vorträge, Performances haben dich noch, wie soll ich sagen, vielleicht am meisten beeindruckt bisher oder bei dir die meisten?
Also was ich sehr interessant fand, da haben wir nachher auch noch einen kleinen Ausschnitt aus einem Interview dabei, ist die Geschichte von dem Künstlerpärchen Plex Noir. Die befassen sich mit Weltraumschrott und in dem Zusammenhang auch mit der Entwicklung, wie das in den 50er, 60er Jahren war und wie das heute ist. Und sie bewerten diese Entwicklung nicht direkt, aber sie stellen sie dar und bilden sie konkret ab. Und das machen sie anhand von Daten, die sie gesammelt haben und mit einem Computer auf einen Laser übertragen, der die in so große Pappseiten brennt. Und dadurch wird, also der Laser stellt auf diesen Pappen dar, wie viel Weltraumschrott vorhanden ist in einem gewissen Jahrzehnt, also in den 60ern bis heute, und stellt auch die Verteilung dar. Und da haben wir einerseits ausgestellt ein Beispiel aus den 60er Jahren. Also es gibt immer zwei Pappen, eine von der Nordhalbkugel und eine von der Südhalbkugel. Und daneben hängen zwei Pappen von 2000 bis 2017. Und da sieht man sehr stark, wie sich das verändert hat und wie viel das auch mittlerweile geworden ist. Und das regt einen erstens mal zum Nachdenken an. Und der zweite Aspekt ist der performative Teil der Arbeit, wo der Laser konkret auf zwei Pappen innerhalb des Ausstellungszeitraums, also an einem Tag, brennt er ein Jahrzehnt an diese Pappen und stellt so auch nochmal die unterschiedlichen Etappen dar. Und das finde ich sehr interessant. Erstens das Thema an sich und zweitens die Art und Weise, wie es dargestellt wird und die Kombination aus dem performativen Teil und andererseits diesem Ausstellungsteil, wo man einfach plakativ wirklich sieht, was dort vorhanden ist und wie es um uns rum eigentlich ausschaut.
Das bedeutet aber, dass so, also zumindest auch ein Teil der Kunstwerke so engagierter Kunst zuzuordnen ist, oder? Dass sie wirklich eine gesellschaftliche oder eine politische Absicht oder Aussage haben, oder? Also ich habe gelesen, es gibt auch eine Performance oder ein Werk zu Brexit. Also die spiegeln durchaus auch gesellschaftliche Probleme, diese Kunstwerke zum Teil.
Ja. Also in der Arbeit jetzt konkret, glaube ich, eher auf so einer subtilen Ebene. Also ich hatte auch gefragt, wie sie zu dem Thema kommen, sich mit Weltraumschrott zu befassen. Und da ist vor allem, glaube ich, einfach das persönliche Interesse ausschlaggebend gewesen. Also ich weiß nicht, ob da wirklich von Anfang an gedacht war, diesen Aspekt aufzubauen und da wirklich eine Gesellschaftskritik draus zu machen oder ob sich das nicht im Laufe der Arbeit mehr oder weniger entwickelt hat auch.
Habt denn ihr beide die Künstler eben ausgesucht eigentlich oder macht das dann der Verein, der Schetthallenverein oder wer sucht diese Performances und Installationen und Künstler aus?
Im Prinzip läuft es so, dass es eben so einen sogenannten Call gibt, also so eine Art Ausschreibung einfach über entsprechende Plattformen im Internet. Wir natürlich eine gewisse Anzahl haben von Künstlern, mit denen wir das Festival bestücken wollen und dann aus den Einsendungen dementsprechend auswählen. Also es gab jetzt für dieses Festival 200 Einsendungen. Wir waren schon relativ kurzfristig dran, also wenn mit einer längeren Ausschreibungszeitraum wären sicher noch mehr geworden und dann war eben dementsprechend die Aufgabe, also am Anfang waren es 40, die ausgewählt werden sollten, aber mittlerweile oder bis zum endgültigen Programm sind es dann ungefähr 60 Künstler und Künstlergruppen geworden und dann läuft es so ab, dass man sich diese Einsendungen eben anschaut, was die Künstler eben dementsprechend anbieten und das dann je nachdem in der Gruppe oder vom Festivalleiter dann eben ausgewählt wird, wo es einerseits darum geht, um technische Realisierbarkeit, weil es dadurch, also es sich um elektronische Künste handelt, gerade auch beispielsweise für die Audio- und Visual-Performances, die Leute in der Regel einen Beamer brauchen. Andere Künstler brauchen anderes technisches Equipment, das dann natürlich nicht, das sie nicht mitbringen, sondern wir letztendlich natürlich stellen und es im Übrigen natürlich auch in die Ausstellungsräume irgendwie passen muss, also dort umsetzbar sein muss. Dann kommt es natürlich darauf an, ob auch irgendwo so ein Zusammenspiel stattfindet der einzelnen Werke. Also sie einerseits natürlich diesem Ansatz der elektronischen Künste und so ein bisschen dem Spannungsfeld, das da auch zwischen sozusagen Maschine oder wie gesagt eine Audio-Visual-Perform, die eben elektronisch erzeugt wird und dem Künstler als kreative Einheit irgendwie zeigt oder wiedergegeben wird. Aber die Sachen dann natürlich auch in der Ausstellung, also gerade bei den Objekten natürlich auch irgendwie so thematisch dann ein bisschen korrespondieren sollen. Also weil wir jetzt das Beispiel von der Gruppe Stumpf hatten, das Hashtag Brexit, das sich eben mit diesem Input von Twitter eben über diesen Hashtag Brexit bedienen und dann diese Teekanne, also den Deckel der Teekanne zum Ploppen bringen, gibt es zum Beispiel in ähnliches Werk von Diego Montoya, der eben das mehr quantitativ löst oder aufarbeitet, indem er die beliebtesten und die neuesten Hashtags eben integriert in diesen Blob, also in eine ästhetische, visuelle Form eben. Ihm es aber nicht darum geht, also er es einerseits global will, also die Daten global greift, beziehungsweise es da nicht eine bestimmte Region eben hernimmt und es vor allem auch darum geht, dass kein Thema einfach oder keine Überschrift gewählt werden soll, sondern dieser Blob seine lebensformartige Erscheinung dann eben durch die allgemeinen beliebtesten und neuen Hashtags eben kriegt.
Diese Performance, kann man die noch sehen? Oder diese Installation vom Brexit, kann man die noch sehen?
Genau, also sowohl die von Plex Noir als auch von der Gruppe Stumpf, also vom Diego Montoya. Das sind alles Sachen, die in der Kulturhalle gezeigt werden. Die Kulturhalle haben wir geöffnet von Dienstag bis Samstags und Dienstags, Mittwoch, Donnerstag, Freitag eben nachmittags 14 bis 18 Uhr und Samstags von 11 bis 15 Uhr.
Also das kann man dann durchgehend anschauen, eben zu den Öffnungszeiten. Während die Performances, die finden eben dann abends eher statt. Ne? Also ich glaube jetzt, wir haben am 8.11. haben wir auch zwei Installationen von Klangkunst und noch eine Videoperformance. Genau, also ihr habt praktisch täglich so abends eine Performance in einer der...
Genau, vollkommen richtig. Am Mittwoch wird Jerusalem in My Heart da sein. Das sind zwei Kanadier, also der eine hat einen libanesischen Hintergrund, lebt aber schon lange in Kanada und das ist, kann man sagen, schon in dem Sinne eine klassischere Audio-Visual-Performance, aber mit eben Live-Elementen auch. Und sie arbeiten eben arabische Musik mit elektronischer Musik zusammen. Also es steht so ein Mix einfach aus arabischer und elektronischer Musik. Und dazu gibt es eben diese Visual-Performance, wo sie eben 16mm-Film-Ausschnitte nehmen und die dementsprechend noch verfremdet oder gestaltet werden während der Performance.
Aber wenn wir auch gerade schon bei Jerusalem of My Heart sind, da habt ihr ja auch einen O-Ton mitgebracht.
Genau, wir können einfach mal reinhören, was es dazu gibt, also oder wie sich das anhört einfach. Das wird auf jeden Fall nochmal einer der wichtigeren Termine oder wichtigsten Termine diese Woche. Jerusalem in My Heart sind gerade auf Europa-Tournee und haben meines Wissens auch gar keinen anderen Termin in Deutschland, werden also in Deutschland ausschließlich in Tübingen zu sehen sein und kommen am Mittwoch aus Slowenien, swingen kurz bei, wenn man so will, und haben ihre Performance. Das wird sich auf jeden Fall sehr lohnen.
Wann und wo spielen die genau am Mittwoch?
Die sind am Mittwoch in der Schädhalle und die Performance soll so um 21 Uhr starten. Es kann sicher aber auch 21.30 Uhr werden. Wird 7 Euro Eintritt kosten und 5 Euro ermäßigt.
Dann hören wir mal rein. Veranstaltungen waren ja schon am Eröffnungswochenende vom 20. und 21. Oktober und jetzt ist es ja nicht mehr lang, das Festival. Was läuft denn noch so?
Wie gesagt, also Jerusalem in my heart wird praktisch die letzte Festivalwoche eröffnet und einleiten. Und außerdem sind dann eben jeden Tag, also von Mittwoch an dann bis Samstag, Performances in der Städthalle. Und Kulturhalle wird parallel dazu eben auch noch zu sehen sein. Und im Kino Löwen werden eben noch die Videoscreenings sein. Das geht so ungefähr anderthalb Stunden. Es sind verschiedenste Filme, also man kann sich da wirklich einen Überblick verschaffen, was es gerade so an Videokunst einfach gibt. Häufig sind die Sachen, oder in aller Regel sind die Sachen sehr kurz, also ich sage jetzt mal zwischen 2 und 7 Minuten und ganz unterschiedlichster Natur einfach.
Und in der Chathalle ist die Ausstellung eben noch bis zum Ende? Gibt es irgendwelche Highlights, die noch laufen?
Es gibt verschiedene Sachen noch, also Khaled Kadal wird sicher auch nochmal eine ganz interessante Performance, der war auch schon am Eröffnungswochenende da, hat er am Schlachthaus performt, der ist aus Ägypten angereist, was wir jetzt zum Beispiel auch nur finanzieren können, in dem Fall von Khaled eben mit der Unterstützung vom Goethe-Institut, weil wir einfach eine Non-Profit-Organisation und Veranstaltung sind und da eben dann auf Förderung angewiesen sind und den internationalen Charakter des Festivals eigentlich nur so auch erreichen können. Also gerade, dass Reisekosten dann eben durch Förderung einfach bezahlt wird, weil wir das nicht finanzieren können. Auch so die ganze Organisation und das Ganze drumherum wird einfach ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert und gestemmt, wo teilweise die Leute nur einen ganz kleinen Teil beisteuern, also mal eine Aufsicht machen oder so, bis hin zur Festivalorganisation und der Umsetzung des Katalogs, wo die Leute einfach Tag und Nacht letztendlich beschäftigt waren und es insofern auch ein enormer Kraftakt war, das Festival auf die Beine zu stellen.
Und wer fördert das Festival eigentlich?
Wie gesagt, also es gibt beispielsweise die Stiftung Kunst und Kultur Baden-Württemberg, die da sicher einen größeren Betrag dann auch beisteuert, wenn man dementsprechend einen Antrag stellt. Die Stadt Tübingen fördert uns aber auch und dann natürlich ganz viele mittlere, oder vielleicht nicht ganz viele, aber einige mittlere und kleinere Unternehmen und Institutionen und so baut sich dann einfach eine Finanzierung zusammen.
Und für die Eintrittskarten muss man ja auch, oder? Also
genau, also wie gesagt, also der Performance-Teil in der Schädhalle kostet dann eben 7 Euro und 5 Euro ermäßigt, wo man dann einfach Betriebskosten oder bestimmte Kosten natürlich einfach decken will. Ins Kino Löwen kostet meines Wissens 3 Euro, wenn ich mich richtig dran erinnere. Also das Videoscreening kostet 3 Euro, Kulturhalle ist umsonst. Also so ist es natürlich, will man ein Angebot machen, das für jeden oder für viele einfach zugänglich ist, auch vom Preis her. Andererseits muss man natürlich schon einfach gucken, dass man auch gewisse Kosten einfach reinholt über einen Eintritt.
Genau, ihr habt jetzt gerade auch schon von ein paar internationalen Künstlern geredet und die gewinnt eher dadurch, dass sie sich bei euch einfach bewerben. Habt ihr da irgendwie einen Schwerpunkt? Also geht es euch darum, dass ihr hauptsächlich internationale Künstler fürs Festival gewinnt oder auch regionale? Wie ist das?
Das ist ganz gemischt, also sicher nicht nur auf internationale Künstler ausgerichtet. Wir haben dann schon den Anspruch, einen gewissen Anteil auch zu bekommen, also nach Tübingen zu holen. Das gelingt auch insofern, weil es auch genügend Einsendungen gibt von internationalen Künstlern, aber es auch vor allem deutschlandweit, also der Großteil ist wahrscheinlich einfach deutschlandweit zusammengekommen und eben auch natürlich Tübinger Künstler. Also wir haben jetzt beispielsweise diese Woche wird es auch noch eine Performance von oder einen Auftritt von Essighaus geben, hier aus Tübingen, wird vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein. Also wir haben da auch schon einen regionalen Bezug dann doch auch noch drin.
Was macht Essighaus?
Essighaus, also es wird quasi so angepriesen oder ausgeschrieben, dass keine Performance wie die andere sei. Es wird einfach eine Sound-Performance sein, ist auch im Kino Löwen. Es wird eher musikalisch oder melodisch. Es hat jetzt weniger was, und es ist jetzt vielleicht weniger so wie im Schlachthaus.
Sind dann die Künstler auch mal anwesend oder zumindest zu einem Zeitpunkt mal da gewesen?
Ja, also es gab viele, die eben für den Aufbau da waren oder da sind und dann auch, was ich persönlich sehr schön finde, auch einige Tage bleiben öfter und eben an den anderen Veranstaltungen auch noch teilnehmen. Und da lernen sich dann auch oft die Künstler untereinander kennen und da entstehen dann irgendwelche Verbindungen, die man so vorher nie erahnt hätte. Und dass auch einfach das Publikum oder auch wir Mitarbeiter mit den Künstlern danach einfach noch ein Bier trinken und man mit denen über alles reden kann und sie auch generell eigentlich sehr offen sind, ihre Werke auch zu erklären und da so ein bisschen Input zu geben. Das finde ich sehr schön.
Also auch nicht nur künstlerischer Austausch, sondern auch persönlicher Austausch.
Genau, ja. Also es wird auch versucht, da so eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Künstler sich auch wohlfühlen und auch das Gefühl haben, sie können mit den Leuten, die einfach da sind und die Performance angeschaut haben, auch durchaus danach noch quatschen und so, ja.
Genau, also die, da bringt natürlich jeder seine eigene Persönlichkeit und auch irgendwie seine eigene Stimmung einfach mit und das finde ich auch sehr interessant. Viele, oder ein Teil zumindest, hat natürlich auch Erfahrungen mit Festivals oder Ausstellungen. Ein anderer Teil macht es vielleicht sogar zum ersten Mal oder für den ist es nicht so gewohnt und dementsprechend brauchen die Leute natürlich auch einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. Sie sind A, angespannt und aufgeregt, oft vor ihren Performances, vor der Ausstellung, wenn sie noch am Aufbau sind. Und danach dann kennen sie natürlich an für sich niemand, beziehungsweise müssen sich natürlich auch erstmal mit den Leuten einfach bekannt machen. Und da ist dann einfach ganz schön, wenn, also für die Künstler, wenn es dann auch so einen Anlaufpunkt gibt. Also von uns aus jetzt das Team, wo man dann auch in der Schädhalle einen Platz hat, wo sie wissen, da können sie immer hinkommen, da ist immer jemand und man da auch irgendwie so ein soziales Gefüge, so eine Gruppe einfach sich rausbildet und so eine, kleine Familie, vielleicht zu viel gesagt, aber bisschen Wohlfühlfaktor dann schon gegeben werden soll.
Entstehen dann da auch längerfristige Kooperationen vielleicht unter den Künstlern oder auch also persönliche Freundschaften oder irgendwas in der Art?
Bestimmt. Ich weiß jetzt eben, dass einzelne Künstler dann schon irgendwie festgestellt haben, dass ihre Arbeiten vergleichbar sind mit anderen Arbeiten, also in einem positiven Sinne. Und die Künstler sich dann auch sicher austauschen darüber und einfach unter Umständen auch gemeinsame Projekte planen in der Zukunft. Das ist natürlich durch die Internationalität nicht immer ganz einfach, weil, wie gesagt, mit Gästen aus Ägypten oder Asien oder USA dann mitunter schwerer natürlich gemeinsam was zu machen, aber bin überzeugt, da bleiben viele Kontakte.
Wenn die Gäste auch die Künstler von so weit her kommen, wie kommen die denn zu ihrer Finanzierung? Werden die für ihre Performances und Installationen dann bezahlt oder wie funktioniert das auf so einem Kunstfestival?
Also wie gesagt, Reisekosten, vor allem auch Reisekosten, die dann umfangreicher sind, einfach dementsprechend, wie erwähnt, wenn die Leute eben aus dem weiteren Ausland kommen, die müssen dann entweder über Stiftungen, also oder das Goethe-Institut in dem Fall jetzt finanziert werden, was dann aber auch wirklich punktuell für den Künstler, für das Festival eben ausgerichtet ist. Es gibt auch Universitätskooperationen, also wo Universitäten dort vor Ort, an denen die Künstler irgendwie studieren oder tätig sind, einfach so Stipendien geben, wo dann so eine Reise einfach möglich wird. Hier vor Ort sind die Leute in Wohnprojekten bei Privatleuten untergebracht. Also mit Hotel geht da nichts. Also nochmal Non-Profit einfach und dementsprechend dann auch eigentlich keine Gage kriegen.
Ja, ja. Ihr selber bekommt ja sozusagen auch keine Gage. Ihr macht das ja alles ehrenamtlich. Was ist denn eure persönliche Motivation, euch so sehr einzusetzen für das Generate Festival?
Ich glaube, der Spaß an der Sache. Also es fängt an mit der Organisation. Und dann natürlich auch mit dem Ablauf, war jetzt auch gerade schon das Thema, einfach der Kontakt zu den Leuten, zu den Künstlern ist dann einfach sehr, oder kann sehr bereichernd sein und ist sehr interessant. Auch die Projekte, es geht natürlich nicht nur um die Personen, auch um die Projekte, die sie mitbringen und zeigen oder performen. Dabei natürlich nicht nur es geht nicht nur um den Spaß, weil in so einer Organisation oder in so einem Organisationsablauf gibt es natürlich auch einfach oft Probleme zu lösen, also die dann, was dann nicht pauschal immer nur Spaß macht, aber also was mich angeht jedenfalls im Großen und Ganzen, ist wirklich der Spaß an der Sache.
Welche Probleme können das sein, die da auftreten?
Zum Beispiel, es fängt an mit der Anreise. Also wenn man jetzt konkret auf was Festival-spezifisches, was sich auch noch in dem Zeitraum jetzt ereignet, einfach eingehen will. Fängt an bei der Anreise. Also die Leute abgeholt werden müssen, dementsprechend dann in ihre Unterkunft gebracht werden müssen oder ihnen gezeigt wird, wie sie in die Unterkunft kommen. Die Künste insofern ja auch durch viele Hände gehen, wenn man jetzt so will. Also unterschiedliche Leute wollen unterschiedliche Sachen von ihnen. Also die Vanessa und ich, wir haben jetzt beispielsweise den Audioguide produziert. Wir wollen ein Interview machen. Dann gibt es die Technikerseite, die einfach mit ihnen aufbauen wollen, das einfach koordinieren wollen. Was braucht ihr noch? Was gibt es für Probleme? Und dann eben zum Beispiel die Künstlerbetreuung, die sich dann eben um so Sachen wie Unterkunft etc. mit den Künstlern kümmern muss, was natürlich auch elementar ist, weil sie brauchen natürlich einfach einen Platz, wo sie dann oder wo sie wissen können, dass sie da unterkommen und hinkommen können zum Schlafen einfach.
Und während des Festivals sind aber keine großen Schwierigkeiten aufgetreten, weil der Stadthallenverein hat auch nicht ganz die leichte Situation mit den Räumlichkeiten in der Stadthalle.
Na gut, also die Räumlichkeitssituation steht jetzt mal erstmal außen vor, weil wir insofern jetzt für das Festival natürlich viele oder verschiedene Locations einfach haben und das auch soweit für den Zeitraum jedenfalls dann sicher war und sicher ist. Aber es ist natürlich die einzelnen Sachen zu bespielen und dort überall Programm zu machen oder beispielsweise auch einfach nur eine Aufsicht zu bereitzustellen, das ist natürlich auch ein enormer logistischer Aufwand und erfordert auch viel Einsatz.
Welche Aufgaben habt ihr jetzt noch konkret beim Festival? Also lauft ihr irgendwie rum und seid einfach präsent und seid für Fragen quasi da?
Ja, also gerade was André auch schon meinte, dass Leute für Aufsichten gebraucht werden. In der Schädhalle haben wir eine Bar zum Beispiel, die auch besetzt sein sollte, zumindest immer. Und da einfach durchaus auch einspringen, wo Hilfe gebraucht wird. Und ansonsten, also bei mir persönlich einfach aus Interesse an den Veranstaltungen auch teilnehmen und sich anschauen, was da alles zustande gebracht wird und was für neue Performances oder Konzerte es gibt. Also durchaus auch einfach aus persönlichem Interesse.
Zum Beispiel Plex Noir, darüber haben wir vorher auch schon gesprochen. Ja. Genau, das war das mit dem Weltraumschrott, der quasi dann durch Laser in eine Pappscheibe gebrannt wird.
Genau. Genau, und da haben wir auch noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview mitgebracht.
Dann hören wir das mal an.
Also aufgeteilt sind die, wir haben jeweils zwei Blätter, das ist eben einmal die Nord- und einmal die Südhalbkugel. Die sind aufgeteilt nach Jahrzehnten. Das heißt, wir drucken erst das Jahrzehnt der 1960er Jahre und alles, was an Trümmerteilen, an Weltraumschrott aus den 60er Jahren noch heute über der Erde zu sehen ist. Und Nord- und Südhalbkugel, die Unterscheidung ist, wir gucken eben, an welcher Position sich diese Teile befinden. Und damit man sich das besser veranschaulichen kann, drucken wir auf die eine Seite nur die Nord- und auf die andere Seite nur die Südhalbkugel, also die Teile, die eben über dieser Erdhalbkugel gerade sich befinden.
Neben dem Laser haben wir auch einen Computermonitor mitgebracht, der Informationen zu dem aktuell belichteten Teil anzeigt. Da kann man dann lesen, von welchem Satelliten oder welcher Rakete dieses Schrottteil stammt, wie schnell das ist und seit wann es schon um uns herum fliegt, beziehungsweise wann es kaputt gegangen ist und wann es in den Weltraum geschossen worden ist. Die Daten dazu kriegen wir von dem US-Militär, die aus Gründen der Weltraumsicherheit jedes Teil verfolgen. Es ist nämlich so, dass die Teile schon gefährlich werden können für bemannte Raumfahrt oder andere Satelliten. Und die haben mit jeden Mengen Teleskopen, kontrollieren die halt die Flugbahn und aktualisieren eine Liste des Weltraumschrotts, der um uns herum fliegt. Mit diesen Daten kann man dann eine NASA-Formel stecken mit einer Uhrzeit und dann kann man damit die genaue Position berechnen. Und das ist quasi, was wir machen. Also wir laden die Daten des US-Militärs runter, sortieren die nach dem Weltraumschrott. In dieser Datenbank sind natürlich auch alle aktiven Satelliten, auch alle, die noch funktionieren, aber uns geht es ja hier darum, um Schrott aus der Zivilisation. Und werten also diese Daten aus und geben die dann jahrzehnteweise nacheinander an unser Programm, was dann die Koordinaten ausrechnet, für den Laser auf das Papier skaliert und dann halt nach und nach belichtet.
Ein Jahrzehnt benötigt ungefähr eben einen Ausstellungstag. Also es sind dann um die 3 oder 4 Stunden, je nachdem, wie viel da los war in dem Jahrzehnt. Und es nimmt eben immer zu. Das heißt, es wird immer länger dauern, je weiter wir in der Zeitlinie fortschreiten. Das Ziel ist, die fertig belichteten Drucke auszustellen. Also das ist das Kunstwerk, was da rauskommt. Das andere ist eben fast performative Teil, dass man eben sieht, wie das entsteht und dass wir das nicht manuell da reinbrennen, sondern dass dieser Laser das eben.
Ja, das war jetzt noch das Ausstellungsobjekt quasi Plex Noir oder die Performance. Jetzt haben wir noch hier Lego-Tisch.
Genau, das ist auch ein Ausstellungsobjekt in der Kulturhalle. Und da wird auch der Uwe Östermeier am Donnerstag um 17 Uhr allerdings in der Kulturhalle nochmal einen Vortrag dazu halten und das auch nochmal genauer erklären. Und im Endeffekt, also er wird auch gleich selber was dazu sagen, aber es geht wirklich, wie der Name auch schon sagt, darum, mit Lego-Steinchen auf diesem Touch-Tisch, der mit Infrarot arbeitet, Töne zu erzeugen und am Ende eben eine Art Melodie zu erzeugen und selbst zu komponieren, was vor allem bei Kindern in der Schule genutzt wird, um denen eben auch so mathematische Strukturen und Geometrie und sowas näher zu bringen, aber vor allem wirklich auf diesen kompositorischen Aspekt abgesehen, Musik zu machen selber.
Wie waren die Reaktionen von den Besuchern dort? Haben die alle dann da schön rumgespielt und ihre eigene Musik gemacht? Oder?
Ja, also ich fand es sehr erstaunlich. Ich dachte, dass es vor allem bei Kindern eben ganz gut ankommt, weil diese Lego-Steinchen einfach den Charakter haben, damit irgendwas zu bauen und damit zu spielen. Es waren aber auch erstaunlich viele Erwachsene, die sofort hin sind und sich auch längere Zeit damit befasst haben und auch richtig irgendwie tiefgehender da angefangen haben zu komponieren sozusagen.
Und das heißt, hat auch pädagogischen Wert, wenn es dann auch in Schulen genutzt wird, so ein Tisch oder?
Ja, also das ist das, worauf das Projekt auch wirklich abzielt. Also es ist auch weniger glaube ich, ein Kunstobjekt, sondern wirklich mehr mit diesem wissenschaftlichen Charakter. Eben, wie kann man Kindern, die sich vielleicht auch schwer tun mit Mathe und irgendwie andere Denkstrukturen vielleicht haben, durch dieses haptische selber machen und selber bauen sowas näher bringen. Also das ist quasi die Grundidee.
Gab es auch dann schon so Studien, die dann irgendwie gezeigt haben, dass das auch was bringt, dass die Kinder sich dann irgendwie das besser, sich besser einprägen können oder so?
Ja, also gerade meinte er selber auch, dass Kinder, die sich sonst irgendwie mit Mathe und Musik auch schwer tun und das eben alleine durchs Hören oder Vorrechnen nicht ganz fassen können, sich da wesentlich leichter tun, mit Steinchen zu arbeiten und einfach konkret vor sich haben, was auch dabei rauskommt, wenn ich jetzt 2 und 2 irgendwie zusammenzähle und so. Also ich glaube durchaus, dass das einen Effekt haben kann, ja.
Gut, dann hören wir mal rein, was Uwe Ostermeier mit seinem Lego-Tisch so bewirkt.
Es ist wirklich nur ein Grundgerüst, das dort vermittelt werden soll. Aber ich denke, das ist auch gerade didaktisch entscheidend, dass man eben nicht zu viel in die Anfangssituation packt, sondern sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Und das ist in unserem Fall eben Tonhöhen, Zahlverhältnisse von Noten, wie man Takte sinnvoll auffüllen kann, wie man Symmetrien in die Musik einbauen kann und solche Sachen. Und nur dafür ist es gedacht. Es ist also nicht dazu gedacht, so einem echten Instrument zu werden. Also es ist eine lange historische Entwicklung, wie unser Notensystem überhaupt entstanden ist. Und da muss man erst rangeführt werden. Und tatsächlich, die meisten Kinder, die jetzt hier mitarbeiten, haben ja nicht um Musikunterricht und haben auch keine Notenkenntnisse, aber können eigentlich unmittelbar damit operieren. Obwohl man natürlich sagen muss, dass die Kinder, die ein Instrument spielen, sich natürlich leichter tun. Also die fangen oft an gleich Lieder, die sie kennen, nachzulegen. Aber im Prinzip zumindest ist diese Notation von der Hürde her sehr gering. Also und das war auch eine Hoffnung, dass wir dadurch eben auch Kinder, die bislang noch keinen musikalischen Zugang haben, damit erreichen. Das hat sich auch bei einem Workshop nicht gezeigt, aber man muss sagen, es gibt dann schon Probleme. Also es war konkret ein Workshop in Salzburg, auch mit Kindern aus eher, sage ich mal, schwierigen Verhältnissen. Und viele Aufgaben, die wir vorbereitet hatten, konnten wir einfach gar nicht durchführen. Einfach, weil es gar keinen Konsens oder keine gemeinsame Basis gab. Es gab kein Lied, das alle in der Klasse gemeinsam konnten. Also wir hatten Bruder Jakob konkret vorbereitet, ja, weil das ist ein sehr schönes Muster, das man vorbereiten kann und wo man eben die Kombination dieser Muster zum Kanon sehr schön illustrieren kann. Aber das kannten halt nicht alle Kinder. Und das ist einfach nicht bei uns verankert, dass Kinder selber Musik komponieren, sondern wer Musik macht, lernt in dem Alter, um das es hier geht, erstmal immer erst ein Instrument und muss erstmal die Motorik beherrschen, das Notensystem beherrschen, bevor es dann irgendwann vielleicht in der Schulband oder in einem Jugendalter selber anfängt, Musik zu gestalten. Und unsere Idee war, dass wir es mit diesem System deutlich nach vorne holen, sodass die Kinder gleich von vornherein das ausprobieren können und nicht nur rezeptiv lernen, sondern wirklich aktiv gestaltend lernen.
So, das war jetzt gerade eine Performance auf dem Generate Festival, das noch bis zum 11. November hier in Tübingen in der Chathalle und in der Kulturhalle läuft. Genau, wir haben hier nochmal einen O-Ton von Laura Carvalho.
Genau, die Laura ist aus Brasilien, da aus Sao Paulo. Und wir haben sie ausgewählt eigentlich mit einem Projekt, das ist so gesellschaftssozialkritisch. Sie baut sich da halt oder sammelt in den Einkaufswagen so Gegenstände rein und ist dann eine Art Intervention im öffentlichen Raum. Also sie macht dann agiert dann auch mit diesen Gegenständen aus diesem Einkaufswagen und redet oder diskutiert mit Leuten. Also sie macht dann beispielsweise Popcorn und es geht dann darum, dass, also vereinfacht gesagt, sie den Leuten nahebringen will, dass einfach sie mehr wie Popcorn sein sollen. Dann kam sie nach Tübingen und hat dann aber festgestellt, dass sie eigentlich irgendwie eine ganz andere Vorstellung hat von dem, wie die Struktur ist und wie es ablaufen soll. Vor allem, weil auch gerade diese AV-Performances eigentlich ihr neu waren oder sie das nicht so unter elektronische Kunst ablegt. Und hat dann aus dem Grund, dass dieser Food Truck eigentlich gar nicht so richtig hierher passt und auch aus dem Grund, also rein von der Performance an sich her und auch aus dem Grund, dass es eben in Sao Paulo auf die dortige Situation eben gesellschaftskritisch umsetzbar ist und einen Effekt erzeugt und das hier einfach festgestellt hat, das würde hier eigentlich gar nicht so gut funktionieren. Und in dem Zusammenhang hat sie dann beschlossen, weil sie schon eine Weile sich auch mit so Dating-Plattformen beschäftigt, also Tinder beispielsweise, dass sie das hier in Tübingen zu einer richtigen Performance einfach ausbauen will. Also sie hat diese Kunstfigur für sich erschaffen, also so ein alter Ego quasi, die Laura Akio, und die in ihrer Kunstfigur Laura Akio trägt sie so einen riesigen selber gemachten Hut, einen großen bunten Hut, und an diesem Hut hat sie so eine Klammer dran, wo sie eben eine Kamera befestigt. Mit diesem Hut zeigt sie sich auf ihrem Tinder-Profil und sprich, die Leute wissen sozusagen, wen sie dann erwartet oder wer sie erwartet, und filmt die Leute dann aber, während sie sich eben trifft bei so einem Tinder-Date. Und daraus wird sie dann bis Samstag, sie trifft sich jetzt schon mit Leuten, daraus wird sie bis Samstag einfach eine Performance beziehungsweise eine Videoarbeit gestalten. Und es geht einfach ein bisschen darum, dass so eine Reflexion stattfinden soll, wie präsentieren wir uns, wie zeigen wir uns in der Öffentlichkeit, wie verkaufen wir uns auch.
Dann hören wir mal rein, was sie dazu sagt.
It has been 1 year and a half that I have this account, that I go out in relationships with this account. But at this time here in Tübingen, what's changed the project is that I'm actually now going out with the guys wearing the hat and making the meeting itself a performance. And it's been really nice. I already had some dates. And it's so awkward because each person have a reaction, have persons who were okay to be filmed and to be part of the project, and have persons who got really mad and didn't want to be involved at all. Had a guy who felt used, and it's been really nice for me, this process, because I don't have idea what can happen, and each person are bring me some different eyes and thoughts and questions about the project. It's kind of do a surprise that can be a bad surprise, or the people can handle okay, because even they want or not, they liked me with the hat. So when I met the guy, I start saying, oh, this is about a project. I'm here in Tübingen because of the Generate Festival. If you allow that, we use your image. If not, it's no problem. So they are aware. When they see me, they are already aware of everything because I'm waiting with the hat, with a little projector, passing the message that I already had with some guys asking about the project, or asking about my hat.
So, das war Laura Cavallero, die auf dem Generate Festival dabei war. Und ja, wir danken André und Vanessa, dass sie nochmal hier waren im Studio, um mit uns über das Generate Festival zu reden. Vielen Dank.
Dankeschön.